Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Mit deutschen Aktien haben Anleger schon in den letzten Jahren weniger verdient als mit amerikanischen. Das ist also nichts Neues. In den letzten Wochen ist die Schere allerdings nochmal besonders weit aufgegangen. Und daraus ergibt sich eine Chance. Wie diese Chance dann aussehen könnte, was also passieren muss, damit deutsche Aktien vielleicht sogar eine Zeit lang eine Outperformance zeigen, das möchte ich heute beschreiben, auf welche Werte ich dabei setzen würde, ebenso. Also, legen wir los. So, ihr wisst ja, was Politiker gerne in Talkshows sagen, wenn man versucht, die Oberfläche zu verlassen und so ein bisschen sich dem Kern einer Problematik zu nähern. In der Regel lautet dann die Antwort, ja, das ist eine sehr gute, aber auch eine sehr komplexe Fragestellung. So, das muss ich heute auch machen, denn natürlich ist die Frage, warum laufen deutsche Aktien eigentlich nicht so gut wie andere und vielleicht auch nicht so gut, wie sie sollten, als immerhin die Werte aus der viert- oder fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt. Selbstverständlich spielt Innenpolitik hier auch eine Rolle. Die möchte ich aber heute nicht besprechen. Wahr ist, dass die momentane Schwebesituation, in der wir uns befinden, die sich im nächsten Jahr dann hoffentlich auflöst, selbstverständlich für ausländische Investoren nicht gerade attraktiv erscheint. Das heißt also, Politik spielt eine Rolle. Man muss sich aber überhaupt gar keine Illusionen machen. Es gibt weitaus wichtigere Faktoren, die den deutschen Aktienmarkt beeinflussen. Das ist auf der einen Seite vielleicht beruhigend für einen Anleger. Das ist auf der anderen Seite aber auch eine Feststellung, die ein bisschen Sorgen bereitet. Denn egal, wie die nächste neue Koalition aussieht, egal, wer der nächste Kanzler sein wird, und momentan sieht es danach aus, dass wir einen neuen Kanzler bekommen. Er muss sehr mutige und entschlossene und vielleicht auch unbeliebte Maßnahmen durchsetzen, um Deutschland als Investitionsstandort wieder attraktiver zu machen. Und ich gehe bedauerlicherweise davon aus, dass es im Wahlkampf aber viel mehr darum gehen wird, darzustellen, was man alles anders machen wird. Denn das ist die sicherere Variante. Zu sagen, was Herr Scholz, was Herr Habeck alles verkehrt gemacht haben, ist momentan vermutlich ausreichend, um eine Mehrheit der Stimmen einzusammeln. Das hilft uns aber überhaupt nicht weiter. Und ich werde manchmal ja auch auf LinkedIn, vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon mitbekommen, ich werde nicht müde, hin und wieder unter einigen kritischen, zu Recht kritischen Posts die Frage zu stellen, ja, aber was muss denn jetzt konkret anders passieren? Also sich auf gewisse Personen einzuschießen, das ist momentan extrem klickstark. Aber es ist auch nicht besonders konstruktiv und dabei geht vor allen Dingen auch unter, dass eine ganze Reihe von unpopulären Entscheidungen aus meiner Sicht alternativlos ist. Damit gehst du natürlich schwerlich in einen Wahlkampf hinein. Also, das soll uns heute nicht weiter beschäftigen. Allein über diesen Punkt könnte man sehr lange sprechen. Ihr seid aber hier, weil ihr euch für Geldanlage interessiert und weil wir eventuell auch über Spekulationen nachdenken dürfen. Und die Fragestellung allein, können Aktien eventuell sogar den US-Markt für eine Zeit lang outperformen? Allein das ist natürlich eine Spekulation. Und an dieser Stelle der Hinweis, es ist bald Weihnachten. Wenn ihr sagt, solche Folgen, diese Folge, die bringt mir was, die gefällt mir, dann würde ich euch bitten, diesen Podcast jetzt zu abonnieren. So, Weihnachtswunsch Ende. Wir sprechen also ganz kurz erstmal darüber, warum abgesehen von Innenpolitik deutsche Aktien in den letzten Jahren relativ schlecht gelaufen sind. Wenn man sich die absolute Performance anschaut, dann war die ja gar nicht so verkehrt. Das liegt natürlich ganz wesentlich auch daran, dass die deutschen großen Weltmarktführer im DAX ganz wesentlich auch Umsätze, einen größeren Teil der Umsätze im Ausland erzielen. Wenn wir allerdings den Vergleich anstellen zwischen dem DAX und wir nehmen einfach mal den S&P 500 in den USA, dann sehen wir, dass die US-Aktien schon immer eine leichte Outperformance, und da spreche ich jetzt einfach mal über den Zeitraum seit der Finanzkrise hingelegt haben, in den letzten Wochen aber ganz besonders. Und diese Underperformance, die lässt natürlich auch den deutschen Aktienmarkt einfach aufgrund der Bewertungskennzahlen, die wir jetzt mal hier uns anschauen, wirklich günstig erscheinen. Das allein ist, wenn ihr häufiger zuhört, dann wisst ihr das auch und wisst es wahrscheinlich auch ohne mein Zutun. Das allein, also eine niedrige Bewertung, kann und darf nie ein Kaufgrund sein. Es gibt übergeordnete Faktoren, die dafür sorgen, dass die US-Märkte alle anderen outperformt haben. Und die haben natürlich einen Namen bzw. mehrere, nämlich Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Netflix, Alphabet und so weiter und so fort. Es sind eben die großen Technologieunternehmen und nicht nur die. Ja, ein Großteil aller Weltmarktführer findet sich eben am amerikanischen Aktienmarkt wieder. Und diese Unternehmen haben enorme Gewinne erzielt. Und wenn wir die rausrechnen würden, also nennt sie die GAFAM, früher haben wir sie Mag7 genannt oder. Dann wäre es mit der Outperformance der USA nicht mehr allzu weit her. Dann wäre es ein Index von vielen. Aber die existieren nun mal und sie kommen aus den USA und deswegen ist der Vergleich zulässig. Deutschland hat einen viel stärkeren Fokus auf klassische Industrien, die natürlich bei diesem Wachstum nicht mithalten können. Maschinenbau, Chemie, Automobilhersteller. Das sind alles Branchen, die in der Vergangenheit robuste Renditen gebracht haben, aber sie sind eben weniger wachstumsstark als diese Tech-Giganten. Der zweite Grund ist ganz sicherlich, zumindest mit Blick auf die letzten Wochen, die geopolitische Unsicherheit. Während die USA sowieso schon von einem relativ starken Binnenmarkt profitieren, und zudem natürlich auch in der Außenpolitik dominieren, ist Deutschland sehr stark exportabhängig. Wir waren mal Exportweltmeister, wir sind aber immer noch sehr stark vom Export abhängig. Das ist auch nachvollziehbar und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Ein weiterer Punkt, der muss an dieser Stelle einfach noch genannt werden, ist die Notenbankpolitik. Ich habe in der Vergangenheit sicherlich nie die EZB verteidigt, aber immer darauf hingewiesen, dass es die amerikanische Notenbank, also die Fed, schlicht und einfach mit einem angenehmeren Job zu tun hat, mit einer angenehmeren Aufgabe als die EZB. Wir sprechen über den Dollarraum, wir sprechen über die United States of America und in dem Wort EZB taucht United nicht auf. Und es ist eben auch nicht wirklich United. Ich finde den Gedanken, ob das nun jemand kritisch sieht oder nicht, dem das halte ich aus, grundsätzlich mal als ein vereinigtes Europa dazustehen, finde ich nicht nur attraktiv, sondern auch den finde ich alternativlos. Zum einen, weil wir auf diesem Kontinent eine so lange Friedensphase haben wie noch nie. Und zum anderen, weil es absolut undenkbar ist. Selbst die EU-Kritiker behaupten das nicht auf Nachfrage. Vielleicht behauptet es der ein oder andere doch. Dass sich ein einzelnes Land, egal wie stark es ist, hier auf dem Weltmarkt bestehen könnte. Wir brauchen einen großen Wirtschafts- und Währungsraum, um überhaupt ein Gegengewicht schaffen zu können gegenüber den USA, ganz sicherlich auch gegenüber Indien, gegenüber China. Das einzig Problematische daran ist die Struktur, mit der das Ganze passiert ist. Wir haben eben zwar eine Währung, aber wir haben völlig unterschiedliche Voraussetzungen in den Volkswirtschaften. Müssen wir nicht komplett wieder aufrollen, ist, glaube ich, jedem klar. Es bräuchte an der einen Stelle eine viel lockerere Geldpolitik, an der anderen Stelle hätte es hin und wieder auch eine festere Geldpolitik gebraucht. Für die einen ist die Stabilität des Geldes bzw. der Kaufkraft in Form der Inflation steht an oberster Stelle, allein schon, weil es politisch so einen großen Einfluss hat. Und andere sagen, wir machen viel zu wenig Schulden, müssen viel mehr. Dann pfeift doch auf die Inflation. Ihr seht doch, wie das in anderen Ländern funktioniert. Und all das trifft sich da in Brüssel zu ordentlichen Tagessätzen. Das sei Ihnen alles gegönnt, ich möchte garantiert nicht tauschen. Und muss sich dann einig werden. Und dann stehst du da als EZB und sagst, was machen wir denn hier? Und was ist die zwangsläufige Folge, wenn du dir nicht sicher bist? Das kennen wir alle. Erstmal ein bisschen weniger machen. Und deswegen hat die EZB eben den Ruf, zögerlich zu sein. Im Vergleich zur Fed ist sie auch zögerlich. Sie kann es aber eben kaum richtig machen. Und das ist das ganz große Problem. Und das ist meines Erachtens auch der fehlkonstruierte Teil. So, wir wollen ja darüber sprechen, warum es Hoffnung gibt. Und ich weise nochmal darauf hin, mit einem spekulativen Ansatz. Das bedeutet, mein Ansinnen ist es nicht, irgendjemanden dazu zu bringen, aus welchen Gründen auch immer, aus allerwenigsten dann aus patriotischen, zu sagen, ich kaufe mehr deutsche Aktien, dann wird es auch wieder besser. Davon hat die deutsche Wirtschaft rein gar nichts, wenn wir die Aktien kaufen. Es geht mir vielmehr darum, dass ein spekulativer Anleger vielleicht auf die Kehrseite der Trump-Medaille reagieren möchte. Wenn sich nämlich das, was wir am Aktienmarkt derzeit sehen, also die Aktien, die offenbar und sehr wahrscheinlich auch messbar von der Trump'schen Administration profitieren werden, neben Kryptos, da ist es am augenscheinlichsten, sind das ja noch einige mehr. Das bedeutet ja auch, Kapital fließt in diese Richtung. Wir sehen es anhand der steigenden Börsenkurse. Es fließt aber auch aus anderen Anlagen, aus anderen Aktien, Sektoren, Branchen ab, die sowieso schon recht unbeliebt waren. Und daraus entstehen Chancen. Denn das wird jetzt nicht die nächsten 4 Jahre so weitergehen. Und vielleicht ist die ein oder andere Sorge ja auch ein bisschen überzogen. Und dass man in dem Moment, wo Aktien fallen, also scheinbar unattraktiv sind, dass man nur dann die perfekten, wenn auch theoretischen Einstiegschancen findet, das gehört dazu. Ich kann mich nicht in einer Turnaround-Spekulation richtig wohlfühlen am Anfang, weil ich gegen den Markt schwimme, gegen den Trend. Und damit ist auch klar, das macht einen kleinen Teil in meinem spekulativen Portfolio aus. Mein langfristiges Portfolio bleibt weiterhin diversifiziert und natürlich auch mit einem beträchtlichen Anteil an US-Aktien bestückt. Wir schauen also auf die, ja, wer sind die aktuellen Unternehmen, die so in der auf der Verliererliste stehen, Volkswagen, BASF. Und die sind ganz gute Beispiele dafür. Sind ja Weltmarktführer. Volkswagen, okay, sind auf Platz 2 abgerückt. BASF ist der größte Chemiekonzern der Welt. Baut übrigens derzeit auch einige Werke in einige, weiß ich gar nicht, von zweien. Ich meine, in Shenzhen wird eins gebaut. Das sind riesengroße Investitionen. Und damit sind wir auch beim Thema. Was könnte also dafür sorgen, dass der Druck, der auf deutschen Aktien lastet, dass der schwindet. Zuerst mal, wenn die Sorgen, ich kann das Wort schon beinahe nicht mehr hören, als ob hier jemand vorhätte, den gesamten Welthandel einzustellen, wenn die Sorgen um Strafzölle verschwinden. Donald Trump hat es schon während seiner ersten Amtszeit ins Spiel gebracht, also die Strafzölle zum Beispiel auf deutsche Autos, aber eben auch auf chinesische Produkte. Und man muss dann immer hinzufügen, Joe Biden hatte nicht mal im Ansatz vor, diese Strafzölle wieder zurückzunehmen. Es gibt aber natürlich jetzt die Sorge, dass es noch deutlich mehr wird. America First steht halt auf der ersten Seite auf den 10 Agenda-Punkten. Und damit, wie kannst du Produktion auf amerikanischen Boden verlagern? Das können ja gegebenenfalls auch ausländische Unternehmen sein, indem du mit hohen Zöllen drohst und dann musst du es natürlich zum Teil auch umsetzen. Aber wie groß wird dieser Teil tatsächlich sein? Wie groß ist dieses Damoklesschwert? Gäbe es nicht auch die Möglichkeit, dass ganz bewusst im Wahlkampf und vielleicht auch bis zur Vereidigung, dass man dieses Narrativ aufrechterhält?
I'm going to oppose a tariff on the outside world.
A small 10% tariff on foreign-made products will allow massive tax cuts for working families.
Dieses Narrativ der hohen Zölle, einige Unternehmen reagieren ja schon darauf. Das heißt also, diese Aussagen haben bereits jetzt Wirkung, ohne dass der Mann im Amt ist. Aber wie sieht denn die neue Broship aus? Die lautet doch Elon Musk und Donald Trump oder andersrum. Und wenn wir uns anschauen, Elon Musk und die Historie von seinem, ja, wie heißt sein Co-Partner bei dem Doge Department of Government Efficiency?
Elon Musk and Vivek Ramaswamy believe that they can do quite a lot. In fact, they expect to cut up to $2 trillion of what they consider wasteful spending. And to do this, they plan on proposing massive cuts to regulations and to government jobs. Musk and Ramaswamy say that they will identify the minimum number of employees required at an agency for it to perform its functions.
Elon Musk ist ja offiziell ein Berater von außen, sonst hätte er, glaube ich, einiges an seinen Vermögensgegenständen abgeben müssen. Das war nicht der Plan. Vivek Ramaswamy, spreche das richtig aus. Die beiden haben sich gegenüber einer sehr extremen Politik in der Vergangenheit mehrfach sehr, sehr positiv und zugeneigt geäußert. Nämlich gegenüber Javier Milleis Pro-Free Trade Policy in Argentinien. Das wäre ein eigenes Thema. Man sieht auf der einen Seite wahnsinnig viele Verlierer. Das ist eine, er geht im wahrsten Sinne des Wortes mit seiner Kettensäge, die er im Wahlkampf benutzt hat, geht er durch. Aber Free Trade heißt eben auch, nicht Zölle verwenden. Und Elon Musk hat sich in der Vergangenheit mehrfach geäußert als ein absoluter Anhänger freier Märkte. Natürlich ist das steckt da ein Eigennutz dahinter. Aber meine Güte, das muss in diesem Fall nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Ja, globale Lieferketten leiden unter Zöllen. Vielleicht ist das, was hier an Sorge vor den Strafzöllen, die dann natürlich auch zu einer entsprechenden Reaktion führen werden, vielleicht ist das überzogen. Wir werden es relativ bald erfahren. Aber wenn, dann wäre es ein klarer Entlastungsfaktor für die deutsche Volkswirtschaft und für viele deutsche exportorientierte Unternehmen. Ein zweiter Faktor ist meines Erachtens ebenfalls einer, der zu sehr, und das ist eine subjektive Einordnung, auf den Kursen lastet: China. Die wirtschaftliche Verlangsamung in China, ihr wisst, ob es dann tatsächlich eher mal 5,5 oder vielleicht auch mal 7,5% waren. Jahrelang ist China einfach mit 7% gewachsen. Und China wächst immer noch schneller als die Wirtschaft in Deutschland, aber auch als die Wirtschaft in den USA. Sie hat sich aber eben deutlich verlangsamt. Und die chinesische Regierung hat meines Erachtens in den letzten Wochen erkennen lassen, dass sie hier gegensteuern will. Und zwar in Form einer lockereren Geldpolitik. Das Potenzial ist hier relativ groß, wenn wir das mit westlichen Standards, möchte ich es mal nennen, vergleichen. Das heißt also, China ist weitaus weniger verschuldet als zum Beispiel die USA oder als auch die meisten Länder Europas. Es gibt für mich keine natürliche Obergrenze hinsichtlich einer Verschuldung. Was es gibt, ist wahrscheinlich eine natürliche Obergrenze hinsichtlich des Vertrauens der Anleger in diese Staaten die Schulden zurückbezahlen zu können. Und hier ist natürlich das Vertrauen in den amerikanischen Staat weitaus höher. Es gibt wunderbare Videos, die man daraus drehen könnte, oder Podcasts mit einem herrlichen Titel: Das Ende vom US-Dollar oder sonst irgendwas. Die USA könnten vom aktuellen Stand aus auch eine doppelt oder dreifach so hohe Verschuldung anstreben. Vielleicht passiert das sogar. Und sie würden dennoch nicht irgendetwas erfahren, was vergleichbar ist mit einer Staatspleite. Das würde nicht passieren. Müssen wir aber heute gar nicht weiter ausführen. Machen wir aber in den nächsten Wochen, weil die Verschuldung im Jahr 2025 meines Erachtens sehr deutlich steigen wird. Und dann wird es auch wieder entsprechende Headlines geben. Wenn China seine Stimulusmaßnahmen weiter so umsetzt, und ich halte das im Prinzip cleverer als das, was viele westliche Analysten sich erhoffen, nämlich dass man die Mega-Riesen-Bazooka einmal einsetzt. Ich glaube, es ist sinnvoller, zuerst einmal so etwas wie ein Grundvertrauen zu schaffen und dann eventuell positiv zu überraschen. Hier geht es nämlich nicht nur daran, westliche Investoren zu überraschen, positiv zu überraschen, sondern insbesondere den chinesischen Konsumenten. Und das machst du nicht mit einer Hauruck-Aktion. Also ich halte diesen Weg jetzt mal fernab von irgendwelchen politischen Einschätzungen für den strategisch richtigen. China könnte also positiv überraschen. Und diese Kombination, die könnte zufälligerweise, weil sie sich natürlich einander auch ein klein wenig bedingt, denn das Verhältnis zwischen China und den USA ist natürlich das Wichtigere für die globale Wirtschaft, das könnte dafür sorgen, dass deutsche Aktien mit einmal attraktiv erscheinen. An dieser Stelle muss ich ein bisschen abkürzen, sonst komme ich, was habe ich überhaupt? Oh, zwei Drittel schon rum. Und deswegen möchte ich darauf blicken. Es wird uns in Teilbereichen in den nächsten Wochen und Monaten noch mehrfach interessieren, wie man das Ganze umsetzt. Man kann natürlich schlicht und einfach einen Index kaufen. Das finde ich deshalb nicht attraktiv, weil meines Erachtens im DAX einige Aktien immer noch relativ hochgewichtet sind, die ich gar nicht im Depot haben möchte, weil ich glaube, dass sie sich aus psychologischen Gründen sicherlich mal deutlich erholen können, aber letztlich in einer misslichen Lage sind. Und da wird dann auch eine sinkende Sorge vor Strafzöllen oder eine Erholung in China nicht zu einem dauerhaften großen Turnaround führen. Ich spreche von den Automobilanbietern. Ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr investiert. Bis jetzt war es vielleicht richtig. Es gab natürlich ein paar Ausnahmen, wenn wir uns Ferrari ansehen. Ihr wisst, was ich meine. Es sind alles keine Massenhersteller. Und Tesla natürlich, ja. Aber Tesla ist ja, wie mir unter jedem Video zu Tesla erläutert wird, als ob ich mich damit nie beschäftigen würde. Der Tesla ist ja ein Technologieunternehmen. Das ist ja kein Automobilhersteller. Und dann gucke ich in die Bilanz und denke, ja, aber die Gewinne kommen doch genau daher. Ja, guck doch mal, was Elon macht. SpaceX. Ja, aber SpaceX ist doch nicht in der Tesla-Bilanz drin. Ja, aber whatever. Tesla ist ein Automobilhersteller und der Aktienkurs steigt. Halten wir fest. Es gibt aber eine ganze Reihe von Unternehmen im DAX, in die möchte ich eigentlich auch nicht investiert sein, weil ich auch nicht glaube, dass hier der große Turnaround stattfindet. Die sind, muss man fairerweise sagen, jetzt auch nicht mehr allzu hochgewichtet. Eine Bayer. Wir haben aber Weltmarktführer. Wir haben echte Weltmarktführer. Also nicht nur ehemalige. Das muss man an der Stelle vielleicht auch mal betonen, ganz optimistisch. Wir haben eine SAP. Wir haben Weltmarktführer hin oder her, aber auf jeden Fall gehört es in diese Riege, eine Siemens. Ja, immer noch ein klein wenig zu viel gemischt waren, aber meines Erachtens, wenn wir über Elektrifizierung sprechen, über Automatisierung, über Digitalisierung, dann ist Siemens ein gut aufgestelltes Unternehmen. Wir haben Brenntag, ganz klarer Weltmarktführer, momentan aus bekannten konjunkturellen Gründen unter Druck, aber führend im Vertrieb von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Wir haben eine BASF, ich habe es schon gesagt, größter Chemiekonzern der Welt. Wir haben eine Deutsche Telekom, zumindest mal eines der größten Telekommunikationsunternehmen. Und dann, beinahe noch interessanter, haben wir einige Aktien aus der zweiten Reihe auch noch. Also man könnte auch noch eine Adidas nehmen, ist vielleicht kein Weltmarktführer, aber sicherlich ein globaler Brand. Man könnte Allianz nennen, man könnte eine Münchner Rück nennen, bei denen ist allerdings der Exportanteil nicht so besonders wichtig. Man könnte eine Linde nennen. Wir haben ja nicht über Weltmarktführer unbedingt nur aus dem DAX gesprochen, ja. Deutsche Wurzeln, aber der Sitz ist ja mittlerweile oder Hauptsitz in Großbritannien. Wir haben eine Fuchs Petrolub. Hat sich zuletzt ganz gut wieder erholt. Einer der führenden Hersteller, wenn wir über Schmierstoffe sprechen. Wir haben eine Symrise, wir haben eine Kion, eine Sartorius, ja. Labor- und Prozesstechnologie. Wir haben eine Krones. Spezialisiert auf Abfüll- und Verpackungstechnik. Auch einer der Weltmarktführer, wenn wir also über diese Anlagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie sprechen. Und so würde ich es machen. Deswegen abschließend das Fazit. Natürlich kann man rein charttechnisch mal auf den DAX schauen und sagen, oh, jetzt könnte er sich positiv entwickeln. Aber ehrlicherweise dürfte, bezogen einfach auf die Performance des Index, dürften die nächsten Wochen eher noch eine weitere Outperformance der US-Aktien ergeben, trotz der vermeintlichen Unterbewertung. Viel gefährlicher, und das setze ich in Anführungszeichen, weil Korrekturen an der Börse dazugehören, ist eher, dass mittlerweile die ganze Welt und auch alle amerikanischen Asset-Manager in US-Aktien investiert sind. Das heißt also, der Investitionsgrad ist sehr, sehr hoch. Das ist kein Warnzeichen auf Sicht von Tagen, vielleicht auch nicht auf Wochen. Aber aus so einer Situation heraus darf es einen nicht überraschen, wenn irgendwelche schlechten Nachrichten mal dafür sorgen, dass so ein Aktienmarkt auch mal 10-20% korrigiert. Zumindest wenn wir über das Jahr 2025 sprechen, wäre das meines Erachtens noch eine Kaufgelegenheit. Diese anderen Themen könnten aber bereits zum Jahresauftakt, wenn vielleicht klar wird, dass am Ende Strafzölle, ach, wie drücke ich das ein bisschen platt aus? Also nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden, nachher auf den Tisch kommen. Dann und gleichzeitig China die Schritte vornimmt, die ich erwarte, dann könnten deutsche Aktien interessant sein. Ich werde dann allerdings eher auf einzelne Werte setzen. Und das sind dann in der Regel keine Werte, die in den letzten Jahren unter Druck standen, sondern eher Werte wie zum Beispiel eine Krones, die eine relative Stärke ausweisen und die sich dann aus einer geringen Bewertung heraus im Vergleich zu internationalem Konkurrenz, sagt man ja nicht mehr, Wettbewerb darstellen, dass die Werte dann ihren Seitwärts- bzw. Aufwärtstrend eher noch verstärken. Den ein oder anderen Wert, die ein oder andere Aktie, werde ich dann sicherlich auch mal hervorheben, auch im Video. Ich glaube, die meisten von euch sind auf dem YouTube-Kanal auch. Denn wenn wir über Einzelwerte sprechen, dann ist es manchmal einfacher, auch einen Chart zu zeigen oder eine Bilanz, zumindest mal die Kennzahlen. Also, machen wir es fest, wie immer. Ich möchte keine vage Aussage treffen. Wir werden im Jahr 2025 ein Quartal erleben, in dem sich deutsche Aktien, und da muss ich mir natürlich, kann ich mich nicht auf Einzelwerte festlegen, in dem sich der DAX besser entwickeln wird als der S&P 500. Meine private Spekulation wäre vielleicht dann sogar auf den MDAX zu schauen. Aber wie gesagt, das wäre eher ein Thema für 2025. Es ist untypisch, dass schwache Aktien im letzten Handelsmonat des Jahres sich dann erholen. Das ist eher die Zeit, in der die starken Werte noch weiterlaufen und die schwachen Werte rausgeschmissen werden. Stichwort Window Dressing. Das war's für heute. Wir hören uns wieder. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Und kleiner Reminder, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann jetzt bitte diesen Podcast abonnieren. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.